Ja, wir beschäftigen uns ja zurzeit mit Hebräer 11 und den unterschiedlichen Arten des Glaubens. Und es gibt ja errettenden Glauben, das ist der Glaube, der das Errettungsgeschenk von Jesus an den Empfang, der Glaube, der ganz gleich, was Gott hat, verheißen hat, für uns empfängt. Es gibt pragmatischen Glauben, das haben wir uns angesehen. Dann haben wir das letzte Mal uns über den überwindenden Glauben Gedanken gemacht. Und heute ist eben das Thema dran, durchbrechender Glaube. Und es geht hierbei um eine sehr offensive Seite des Glaubens. Und womit wir anfangen wollen, ist, dass wir uns das bewusst machen wollen, dass unser Gott, den wir gerade angebetet haben in unserem Lobpreis und in unseren Liedern, dass er genannt wird Gott der Durchbrüche. Und da möchte ich einmal mit euch zu dieser ersten Stelle gehen. In 2. Samuel 5, Vers 20, da sagt David, und nach einer erfolgreichen Auseinandersetzung mit seinen Feinden, da heißt es hier, da kam David nach Baal Perazim und David schlug seine Feinde dort und er sagte, durchbrochen hat der Herr meine Feinde vor mir wie ein Wasserdurchbruch. Daher gab er jenem Ort den Namen Baal Perazim. Und Baal Perazim heißt nichts anderes übersetzt als Herr oder Meister oder Chef der Durchbrüche. Ja, Gott ist der Meister der Durchbrüche. Und es wohlgemerkt heißt es hier der Durchbrüche, Plural. Es ist nicht nur ein Durchbruch, den Gott tut, sondern Gott ist der Gott der vielen Durchbrüche. Und da bin ich so dankbar, weil ich brauche immer wieder viele Durchbrüche in meinem Leben. Ja, das einer würde nicht reichen. Und wir brauchen immer wieder diese Durchbruchskraft der Erlösung, der Kraft Gottes in unserem Leben. Das ist so wichtig. Und er heißt Herr der Durchbrüche. Warum? Nicht nur, weil das ein toller Name ist, sondern weil das seine Natur ist. Es entspricht seinem Wesen, Dinge zum Durchbruch zu bringen. Und er besitzt die Fähigkeit, Durchbrüche zu bewirken. Und das Starke ist, wenn man sich da mal einmal Gedanken macht, wenn wir seine Kinder sind, das heißt geboren aus Gott sind, dann tragen wir seine DNA, geistlich gesprochen. Und dann bedeutet es, dass dieses Wesen des Durchbruchs auch eine Eigenschaft ist unseres Glaubenslebens. Und in der Tat ist es so, Christen sind Menschen des Durchbruchs. Denk mal an die Stelle, wo es heißt, wo Jesus sagt, Gewalttätige reißen das Reich Gottes an sich und dringen mit Gewalt hinein. Das ist ein Ausdruck von Menschen des Durchbruchs. Und ich glaube in der Tat, dass Gott möchte jeden von uns persönlich und auch uns als Gemeinschaft Durchbrüche schenken. Denk dran, er ist der Herr der Durchbrüche, Plural. Und ich möchte, damit das ganz klar ist, weil manchmal dieses Wort Durchbruch, gibt es ja so unterschiedliche Vorstellungen. Und ich möchte ganz am Anfang klar machen, worüber wir reden oder worüber ich rede, wenn die Bibel über einen Durchbruch redet. Weil da gibt es ja so unterschiedliche Vorstellungen. Es gibt einmal die menschliche Vorstellung, die sieht so aus, ja, da diese durchbrochene Wand. Da gibt es viel Dreck, Staub wird aufgewirbelt, Kollateralschaden, noch und nöcher. Ja, so sieht das aus, wenn Menschen über einen Durchbruch reden. Und es gibt aber auch dann noch die göttliche Variante und darüber reden wir heute. Das ist das, wenn wir über Durchbruch reden. Und zwar ein Durchbruch, ein göttlicher Durchbruch ist das hier, eine weit geöffnete Tür. Wisst ihr, Gott braucht keinen Vorschlaghammer, das hat er gar nicht nötig. Er braucht nicht diese brachiale Kraft, irgendetwas zu durchbrechen und ach, keine Rücksicht auf Verluste, Hauptsache wir sind durch. So arbeitet Gott nicht. Gott öffnet souverän eine Tür. Das ist unser Gott. Das ist ganz anders. Und wenn wir uns das einmal bewusst machen, was ist eigentlich ein Durchbruch? Da möchte ich mit euch nur ganz kurz nochmal zurückgehen zu diesem Vers, den wir uns angesehen haben. Denn da wird es uns gesagt, was ein Durchbruch ist. Das wird beschrieben dort. Da sagt David, er nannte diesen Ort Baal Perazim, denn, da sagt er, durchbrochen hat der Herr meine Feinde vor mir. Dieses vor mir ist wichtig, weil hier sehen wir, was ein Durchbruch bedeutet. Ein wirklicher Durchbruch ist, wenn Gott vor uns hergeht. Das hat David verstanden. Er wusste, der Durchbruch ist nicht gekommen, weil er so ein toller Held war oder weil er und seine Helden so kämpferisch, kriegerisch waren, sondern er wusste, dass der Durchbruch kam, weil Gott vor ihm herging. Und ein Durchbruch ist nichts anderes, als wenn Gott vor uns hergeht und uns die Tür des Übernatürlichen öffnet. Das ist die Tür, die wir uns gerade angesehen haben, der Durchbruch. Und wisst ihr, als der größte Durchbruch aller Zeiten geschah, als Jesus am Kreuz ausrief, es ist vollbracht. Und denkt mal, was da geschah. Der Vorhang, dieser unglaublich schwere Vorhang, der dicke Vorhang im Tempel zerriss. Die Tür wurde geöffnet in die Gegenwart Gottes, in das Übernatürliche, in den Raum des Geistes. Das ist das, worüber wir reden. Und was hat nun ein Durchbruch mit unserem Glauben zu tun? Und da möchte ich mit euch nach Hebräer 11 gehen, weil da wird uns gesagt, was ein Durchbruch mit unserem Glauben zu tun hat. Hier in Hebräer 11 lesen wir in Vers 30, nur diesen Vers. Wir wissen ja, wir haben ja uns verschiedene Glaubenshelden angesehen, die sind dann auch stehen geblieben bei Moses. Es wird über Moses geredet und wie er das Volk Israel rausführte. Und dann heißt es hier in Vers 30, durch Glauben fielen die Mauern Jerichos, nachdem sie 7 Tage umzogen waren. Ja, und interessant ist hier diese Stelle, dass wenn du dir den Vers 29 ansiehst, in Vers 29 lesen wir noch, dass durch Glauben Israel durch das Rote Meer zog. Und dann geht es gleich nach Jericho. Wo sind die 40 Jahre geblieben? Die sind total übersprungen, ausgelassen. Warum? Weil Israel dort nicht im Glauben lebte, sondern im Unglauben. Deswegen haben die dort nichts zu suchen, hier in dem Kapitel 11, ganz klar. Und nachdem sie eben durch die Wüste zogen, standen sie dann nach diesen besagten 40 Jahren der Herausforderung und des Umherirrens und des Trainings Gottes in der Wüste, des Vorbereitens, standen sie vor Jericho. Das war die erste Station im verheißenen Land. Und ich möchte hier gar nicht detailliert darauf eingehen, nur ganz, dass wir uns das bewusst machen an dieser Stelle. Jericho war eine unmögliche Herausforderung. Jericho galt als eine unmöglich einzunehmende Stadt. Und nur, dass ihr das einfach mal seht hier, wie Jericho wahrscheinlich ausgesehen hat. Da wurden sehr viele archäologische Ausgrabungen getätigt in den vergangenen 100 Jahren und noch mehr zurück, 150 Jahren. Und man hat unheimlich viel Dinge gefunden bei den Ausgrabungen, die das bestätigen, was der biblische Bericht sagt. Was aber ganz klar ist, Jericho war ja eine der ältesten befestigten Städte der Weltgeschichte. Sie ist eine der ältesten Städte der Welt, der Menschheitsgeschichte und auch noch dann eine der ältesten befestigten Städte. Sie war umgeben von mächtigen Mauern, wie man dort sieht, Doppelmauern, ein Doppelgemäuer, und sie galt quasi als uneinnehmbar. Und Jericho steht als ein Bild für unüberwindbare Herausforderungen unseres Lebens. Vielleicht geht es dir so, dass du vor deinem Jericho stehst, vor einer Situation stehst, wo du denkst, das wird nie etwas werden. Da wird es nie geschehen. Das ist unmöglich. Da wird es keine Lösung für geben. Da gibt es keine Lösung. Und so etwas begegneten die Israeliten als die erste Herausforderung. Stell euch das vor. Gott sagte nicht, okay, ich gebe euch erstmal eine Stadt, die ohne Befestigungsmauer ist. Da habt ihr es leicht. Nein, er gab ihnen gleich den richtigen Brocken, weil er sie lehren wollte, was es bedeutet, ihm zu vertrauen und zu glauben, dass bei ihm kein Ding unmöglich ist. Wisst ihr, wichtig bei diesem Vers eben ist, den wir gelesen haben, ist, durch Glauben fielen die Mauern Jerichos. Also dieser Durchbruch, das ist ja ein Durchbruch, ja, ganz klar. Dieser Durchbruch, den die Israeliten erlebten, kam nicht durch ihre Klugheit, nicht durch ihre militärische Stärke, nicht durch ihre guten Werke, noch durch ihren perfekten Lebenswandel, sondern, hier wird ganz klar gesagt, warum die Mauern fielen, durch ihren Glauben. Mit anderen Worten ausgedrückt, ihr Glaube an den Gott der Durchbrüche, das war es ja eigentlich, ihr Glaube an Baal Perazim führte letztendlich zum Durchbruch. Die Frage ist nun, und das soll uns weiter beschäftigen heute Morgen, wie sich denn dieser durchbrechende Glaube äußert? Oder anders gesagt, was zeichnet einen Glauben an den Gott der Durchbrüche aus? Und dazu möchte ich mit euch in die Geschichte gehen, gedanklich euch mit hineinnehmen in die Geschichte von Jericho, weil dort werden uns einige Dinge gesagt, was diesen durchbrechenden Glauben eigentlich auszeichnete. Wir werden nicht in die ganze Geschichte gehen und lesen. Ich gehe davon aus, dass die meisten von euch da irgendwie vertraut mit sind. Ich werde nur ganz kurz euch das zurück in Erinnerung rufen, was eigentlich dort geschah. Das Erste, was ich hier sagen möchte, das ist das erste Merkmal: Glaube hört von Gott. Und das lesen wir eben ganz am Anfang dieser Geschichte in Josua Kapitel 6. Das fängt an, dass Gott zu Josua sprach. Ja, er sprach zu ihm, er redete zu ihm. Ich weiß nicht, wie es geschah, ob direkt zu ihm oder mit einer wahrnehmbaren Stimme oder durch einen Propheten, das wird uns nicht gesagt. Er gab ihm eine ganz präzise Strategie. Und wir sehen hier, dass ein Durchbruch sich stets gründet auf einem Reden Gottes und darauf, dass wir das auch hören, wahrnehmen können. Glaube kommt, sagt der Römerbrief, durch Hören. Wisst ihr, die Strategie war ja folgendes. 6 Tage lang sollten sie einmal um die Stadt ziehen, und zwar mit der Bundeslade. Sie repräsentierte die Gegenwart Gottes, die manifeste Gegenwart Gottes. Ein Teil der Armee sollte voranziehen, dann sollten 7 Priester mit 7 Hörnern, also Schofarhörner waren das, sollten vor der Lade herziehen, und dann kam dann der Rest der Armee. Das war so der Zug, der sich dann jeden Tag 6 Tage lang auf den Weg machen sollte, einmal nur diese Stadt zu umkreisen, und sie sollten dabei, da steht dann, mit ihren Hörnern blasen, die ganze Zeit bliesen sie dann. Und dann gingen sie einmal rum und dann war Schluss. Und es ist ja sehr interessant hier, diese Symbolik auch. 7 Priester, 7 Schofarhörner, und am 7. Tag schließlich sollten sie es dann 7-mal tun. Das heißt, wie oft gingen sie um Jericho herum? Die klugen Leute unter uns, ja, wie oft? 13-mal insgesamt gingen sie die Stadt, 6-mal an 6 Tagen, und dann am 7. ging es 7-mal um die Stadt. Und es war eine ganz klare Strategie. Schließlich beim 7. Mal, als Josua das Zeichen gab und ein lang anhaltender Ton geblasen wurde von den Priestern, sollten die Israeliten ein Geschrei erheben. Sie sollten laut rufen. Wisst ihr, ich kann mir vorstellen, das war eine ganz schöne Herausforderung für die Leute in Jericho. Am 1. Tag fürchteten sie sich noch, am 2. Tag waren sie noch etwas angespannt, am 3. Tag kam Entspannung etwas in die Stadt. Am 4. Tag wurden sie wirklich genervt von diesem Shofar-Sound. Wer schon mal einen Shofar-Klang gehört hat, weiß, das kann ganz schön einen auf die Nerven gehen. Ja? Wurden sie genervt. Am 5. Tag fingen sie an, Israel wahrscheinlich zu verspotten, denke ich mal so. Am 6. gingen sie ihren Geschäften nach, Business as usual, wie man das so sagt. Und am 7. Tag wurden sie völlig überraschend überwältigt. Geistliche Siege werden nur durch Gottes übernatürliches Handeln und Glauben errungen. Das ist das, was wir hier ganz klar sehen. Nur weil Josua von Gott hörte, hatte das einen Erfolg. Sie konnten nicht einfach sagen, ach, einmal reicht doch. Wozu denn das Ganze, diese ganze Kraftverschwendung? Und lass uns doch einfach ein lautes Geschrei erheben am 1. Tag und fertig ist. Oder lass uns einfach losstürmen auf die Mauer, fertig. Der Durchbruch ist da. So funktioniert kein Durchbruch geistlicher Art. Weil geistliche Siege kommen nur, das ist ja das, nur durch Gottes übernatürliches Handeln. Das war uneinnehmbar. Das hätten die Israeliten nie geschafft mit ihrer ganzen Cleverness und militärischen Stärke. Ich weiß nicht, wie stark sie waren, aber es war ein Wunder von Gott. Und wenn wir einen Durchbruch in unserem Leben erleben wollen, wenn wir sehen wollen, wie Gottes Wunder wirksam werden, dann hören wir besser auf Gott. Stimmt's? Wir hören. Man muss von ihm hören. Glaube kommt durch Hören, hatten wir schon gesagt. Und Hören kommt aus der Gemeinschaft mit Gott. Das ist auch das, was David tat. Interessant ist, wo wir das gelesen haben über Baal Perazim, 2. Samuel 5. In dem Vers davor, bevor David in die Schlacht zog, die ein riesiger Erfolg wurde, ein Durchbruch wurde, da heißt es in Vers 19 von Samuel, 2. Samuel 5, da befragte David den Herrn. Wisst ihr, David war so erfolgreich und der Durchbruch kam an diesem Tag aufgrund seiner engen Beziehung zu Gott. Und es kam nicht durch klug gemeinte Ratschläge, durch Bücher lesen oder dadurch, dass man vielleicht alle möglichen Tipps von YouTube irgendwie absorbiert und die Cleverness bekommt. Das ist auch alles, hat alles seinen Teil. Aber wenn wir wirklich vor unmöglichen Situationen stehen, dann gibt es nur eine Lösung, Gott selbst. Und dann müssen wir von Gott hören, denn Glauben kommt durch Hören. Zweitens, Glaube hört auf Gott. Es ist eine Seite zu hören von Gott. Also in der Lage zu sein, von Gott zu hören, ist ja was Starkes. Ja, das ist ja etwas, was viele Leute begehren. Viele Christen sehen sich danach oder vielleicht besuchen ein Seminar, ein prophetisches Seminar, wo sie lernen, von Gott zu hören, die Stimme Gottes zu hören. Aber es ist eine Seite, von Gott zu hören, also es ist noch etwas anderes, auf Gott zu hören. Denn es ist in der Tat möglich, von Gott etwas zu hören, aber dann nicht auf ihn zu hören. Und auf Gott zu hören ist ja nichts anderes, als dieses alte, klassische Wort zu nehmen, Gott zu gehorchen. Stimmt's? Das ist ja das. Und gehorchen trägt ja auch dieses Wort horchen, hören in sich, ganz klar. Wisst ihr, dieser Tag in Jericho oder diese Woche in Jericho vielmehr, das muss ja eine besondere, sonderbare Zeit für viele gewesen sein. Viele Israeliten, ich denke mir mal, denen kam diese ganze Strategie recht sonderbar vor. Ja, als Josua ihnen sagt, ja, hört mal, wir werden uns so aufstellen, wir werden einmal am Tag diese Stadt umkreisen und dann die Priester sollen mitziehen, die Bundeslade und die Schofarhörner sollen geblasen werden. Dann haben die vielleicht gedacht, so ein Quatsch. Ja, was soll denn das bewirken? Gibt es da nicht irgendwie eine vernünftige Methode? Aber weil Josua sagte, der Herr hat gesprochen, haben sie gesagt, okay, dann machen wir mit. Weil sie hatten immer noch den Schrecken von der Wüste, den Wüstenjahren im Hinterkopf. Sie wussten, was es bedeuten würde, wenn sie ihren eigenen Weg gehen würden und wussten, irgendwie ist es doch vielleicht besser, nicht nur von Gott zu hören, sondern auf Gott. Und wisst ihr, das ist das, was ein Kennzeichen des Glaubens ist, der zu einem Durchbruch führt, dieser durchbrechende Glaube, weil Glaube verhilft uns, Gott über unser eigenes Verstehen hinaus zu gehorchen. Es gibt manchmal Dinge, die machen nicht so Sinn. Vielleicht betest du für eine Person und dann hast du einen geistlichen Eindruck, du hast einen Bibelvers, so ein Quatsch, das ist bestimmt bedeutungslos. Was kann das schon was Tolles sein? Und dann gibst du es trotzdem weiter. Das ist der Schritt des Glaubens. Das ist da, wo man nicht nur von Gott hört, sondern auf Gott hört und diese Schriftstelle vielleicht oder dieses Wort weitergibt. Und man sich anschließend wundert, was dieses bewirkt. Ja, Glaube und Gehorsam sind ja ganz eng miteinander verbunden. Es ist in der Tat so, dass im Neuen Testament beide Worte das gleiche Stammwort, das gleiche Grundwort benutzen. Die werden vom gleichen Wort abgeleitet. Und für das Gegenstück ist es auch genau das gleiche der Fall. Das Gegenteil von Glaube und Gehorsam ist ja Unglaube und Ungehorsam. Das heißt, Ungehorsam bedeutet nicht, sich nur zu widersetzen, sondern einfach nicht glauben zu wollen, was Gott gesagt hat. Ich musste an diese Geschichte denken, in dem Zusammenhang, als Jesus seine ersten Jünger versammelte. Er war am See Genezareth und er kam nach Kapernaum und dort fand er einige Männer, Fischer. Wir wissen, wer sie waren, Petrus, Andreas und wie sie alle hießen. Und sie waren Fischer. Erst leitete er sich von ihnen ihr Boot aus, predigte vom Wasser, um die Akustik des Sees zu nutzen. Und anschließend tat er etwas, was sehr beleidigend war für die Fischer. Er sagte, kommt, lass uns noch mal rausfahren aufs Meer am helllichten Tage. Und die Fischer sagten, die waren ja Profis, das waren Fachleute, die sagten, Hey, wir haben die ganze Nacht gefischt. Ja, wir kennen uns aus hier und wir haben nichts gefangen. Und dann sagst du, wir sollen wieder losfahren. Und was sagte Petrus? Und dann sagte er, aber auf dein Wort hin. Was für eine Aussage. Er ließ sich auf das ein, was Jesus sagte. Und dann fuhren sie hinaus und siehe da, das Wunder geschah. Die Netze wurden so voll von Fischen an einer unmöglichen, unglaublichen Tageszeit, wo man eigentlich gar nicht fischt. Sie brauchten Hilfe und die Netze rissen schon. Und es war für sie klar, das war ein riesiges Wunder. Und dieser Moment sollte Petrus für immer verändern, weil er erlebte, was es heißt, wenn er Jesus nicht nur von ihm hört, sondern auf ihn hört. Wisst ihr, dieses, weil du es gesagt hast, weil du gesprochen hast, das ist etwas, was die Grundlage ist für ein Leben, wo man die Durchbrüche Gottes erlebt. Und das möchte ich, weil Gott gesprochen hat. Manchmal gibt es eben keine andere Erklärung, sondern nur einfach das. Gott, du hast es gesagt. Ich glaube es. Und deswegen, weil du es gesagt hast, wird es passieren. Das ist der Glaube an das Wort, weil Gott gesprochen hat. Drittens, Glaube ruht in Gott. Jemand sagte einmal, das größte Wunder an Jericho war nicht die einstürzenden Mauern, sondern dass es Tausende von Israelis schafften, 7 Tage lang die Klappe zu halten. Ja, das ist gar nicht so einfach. Die aramäische, hebräische Kultur, diese arabische Kultur, da wird ständig geredet. Und die Juden debattieren gerne. Das ist ein Teil ihrer Kultur. Uns allen, mir fällt es schwer, mal das Maul zu halten. Stimmt's? Mit anderen Worten, einfach mal Gott machen lassen. Dass sie schweigen sollten, und das hatte Gott wohlweislich getan. Weil denk mal, was geschah in diesen 40 Jahren in der Wüste. Sie verloren fast alles, weil sie, und das wird uns ja berichtet auch in der Bibel, wegen ihres Murrens und Klagens, wegen ihrer negativen Grundhaltung, weil sie einfach nicht ihre Klappe halten konnten und viele andere Leute vergifteten mit ihren negativen Gedanken. Und Israel lernte in dieser Zeit, die Ruhe des Glaubens zu betreten. Und es ist interessant, dass das Neue Testament, der Hebräerbrief, spricht davon, dass eine Ruhe übrig ist für das Volk Gottes. Und zwar ist es nicht eine Friedhofsruhe, eine Ruhe, wo man in friedlicher Koexistenz mit der Welt, mit dem Bösen, mit allem Möglichen lebt, sich einfach abfindet, so eine Art Fatalismus. Fatalismus ist nicht von Gott. Sondern die Ruhe des Glaubens ist, dass man in der Gewissheit ruht, Frieden findet, dass Gott gesprochen hat und stets zum Ziel kommt mit dem, was er gesagt hat. Wir haben ja gesehen, die Zahl 7 in Jericho spielt eine ganz zentrale Rolle, weil der 7. Tag ist, an dem das geschah, das Wunder, ist der Tag der Ruhe, ist der Tag des Sabbats. Der 7. Tag hat nichts zu tun mit menschlicher Anstrengung und menschlichen Abmühen, sondern es ist die Ruhe. Und zwar, wie gesagt, nicht eine passive Ruhe, eine Lethargie, sondern die Ruhe des Glaubens. Es ist eine aktive Ruhe, zu ruhen in Gott. Und wisst ihr, wahrer Frieden, Ruhe, Frieden, all diese Dinge, die gründen sich ja nicht in der Abwesenheit von Problemen, sondern sie gründen sich auf die Anwesenheit Gottes. Und er ist der Herr der Durchbrüche. Und das zu lernen, im Glauben zu ruhen, das ist es, was durchbrechenden Glauben ausmacht. Und das sehen wir in Jericho. Und den letzten Punkt, 4. Glaube preist Gott. Und wir wissen, was geschah am 7. Tag. Schließlich, als das Signal kam, als es soweit war, der richtige Augenblick gekommen war und Gott grünes Licht gab, fingen die Israeliten schließlich an, laut zu rufen. Und ich glaube, heute Morgen dieses Lied, das drückt es ja sehr gut aus. Wir haben gesungen, ich rufe Halleluja, gepriesen sei der Herr. Das ist der Ruf, der Schlachtruf, würde ich einmal sagen, der Kriegsruf des Glaubens. Gepriesen sei Gott, gepriesen sei der Herr. Das hat David auch getan. Er sagt im Psalm 18, im Vers 4 heißt es, gepriesen rufe ich zum Herrn und ich werde von meinen Feinden gerettet. Das ist unser Ruf, der Lobpreis Gottes. Und wisst ihr, deswegen Lobpreis, wie wir schon heute Morgen, wie Judith uns das schon gesagt hat, Lobpreis ist enorm wichtig für das christliche Leben, weil Lobpreis schafft eine Atmosphäre, in dem durchbrechender Glaube erweckt und intensiviert wird. Und deswegen ist Lobpreis mehr als nur Lieder singen. Ich habe es satt, nur Lobpreislieder zu singen. Einfach nur singen, sondern ich möchte im Lobpreis, möchte ich diese Atmosphäre des Glaubens sehen, wie sie steigt, wie sie uns erhebt, gedanklich, innerlich und uns freisetzt, Gott zu begegnen, Gott zu erleben. Möchtest du das nicht auch? Wir wollen nicht nur Lieder singen, wir wollen Gottes Gegenwart. Wir wollen seine Kraft, wir wollen Baal Perazim, den Herrn der Durchbrüche, in unseren Gottesdiensten erleben. Und das, es gibt nichts Besseres. Wir können viele Dinge versuchen, aber wenn Gott kommt und Durchbrüche schenkt, das ist das, wo in einem Moment Dinge geschehen können, womit man vielleicht seit Tausenden von Momenten und Tagen kämpft. Gott kann das tun und das ist das. Das ist das, dieser Glaube, dieser durchbrechende Glaube, der kommt im Lobpreis. Und als die Israeliten eben um Jericho zogen und dann diesen Ruf im Lobpreis ausbrachen, stürzten die Mauern ein. Und da denken wir natürlich an eine Geschichte auch im Alten Testament, die uns im Prinzip das Gleiche mitteilt. Wir kennen diese Begebenheit, 2. Chronik 20, als Jehoschaphat und die Stadt Juda umgeben waren von ihren Feinden. Diesmal war es andersrum. Sie waren umgeben von ihren Feinden. Da sagte Gott zu ihnen, zieht hinaus. Und die Priester wiederum sollten hinausziehen. Und sie sollten den Herrn preisen und vor den zum Kampf Gerüsteten ausziehen. Wir sehen, wie offensiv Lobpreis sein kann. Und das heißt es in 2. Chronik 20, Vers 22. Zu der Zeit, als sie mit dem Lobpreis begannen, mit dem hohen Lobpreis, mit dem Tehillah-Lobpreis, dem Lobpreis, der geschwängert ist, angereichert ist von der Kraft der Gegenwart Gottes. In dem Augenblick legte der Herr einen Hinterhalt gegen die Feinde. Ganz ohne ihr Hinzutun. Die Soldaten kamen nicht zum Einsatz. Gott tat es. Gott ging ihnen vorher. Wir haben gehört, Durchbruch ist, wenn Gott uns vorangeht. Er tat es. Er handelte mit ihren Feinden. Sie kamen nur dorthin auf das Schlachtfeld und sie mussten einfach nur die Beute einsammeln. Lobpreis verhilft uns zu diesem Durchbruch. Und mit diesem Wort möchte ich uns heute einladen zu dem Tisch des Herrn, zu dem Abendmahl, weil wir haben ja gesagt, Durchbruch ist, wenn Gott vor uns hergeht und uns eine Tür des Übernatürlichen öffnet. Und das ist genau das, was wir hier im Abendmahl feiern. Weil Jesus, als er am Kreuz starb, sich hingab für uns, sein Blut vergoss, wurde er unser Durchbrecher. Er zerbrach den Fluch der Sünde. Er nahm auf sich die Schuld. Jedes Leid, jede Krankheit, alles, was irgendwie ein Ausdruck des Fluches und der Sünde ist, was uns Menschen als Menschheit anhaftet, nahm er weg. Er hat es verbracht. Und deswegen ist das Abendmahl eben auch ein Mahl des Durchbruchs. Wisst ihr warum? Weil wir in die Ruhe des Glaubens kommen und wissen, Jesus hat es vollbracht. Das ist das, woran wir uns erinnern. Deswegen ist Abendmahl so wichtig und kraftvoll. Und nicht die Form ist das Entscheidende, weil eigentlich gibt es da kein Muster für, wie man es feiert. Wichtig ist, dass wir wissen, dass wenn wir vom Getränk des Weinstockes nehmen und von dem Brot nehmen, dass wir wissen in dem Moment, wir feiern das als ein Bundesmahl. Jesus Christus ist der Erlöser. Er ist unser Durchbrecher. Er ist Baal Perazim. Er ist der Gott, der kann. Er ist der Gott, der selbst die unmöglichsten, festgefahrensten Situationen und Lebensmomente die negativ sind, in etwas Positives, in etwas Gutes verwandeln kann. Er ist der Gott der Durchbrüche. Und während wir heute Morgen an den Tisch kommen, ich möchte euch ermutigen, ganz stark einfach Glaube an Baal Perazim, Glaube an den Gott des Durchbruches. Wir sind nicht die, die den Durchbruch schaffen. Wir können nur glauben an den Gott des Durchbruchs. Hör nicht auf zu glauben an die Errettung deines Hauses, sprich an deine Verwandten, auch an deine Freunde, an deine Eltern, Schwiegereltern, deine Kinder. Glaube an Heilung in jedem Bereich, Geist, Seele und Leib. Wenn du kämpfst mit Depressionen, dann wisse, dass der Glaube an Jesus auch dir Freiheit geben kann und Befreiung schenken kann. Glaube für Gunst bei Gott und Menschen. Ich glaube, dass es kraftvoll ist, dass wir als Christen so privilegiert sind und dass Jesus, wenn er für uns hergeht und wir in schwierigen Situationen, Alltagssituationen im Berufsfeld oder in irgendeiner Umgebung, wo wir tätig sind, wenn wir ihm vertrauen, dass er für uns hergeht als Baal Perazim, dass wir erleben werden, wie die Gunst, wie Gott Gunst uns gibt mit Menschen, das hat er uns verheißen. Wir wollen glauben, auch heute Morgen, für Wiederherstellung zerbrochener Beziehungen. Und wir wollen glauben an einen reich gedeckten Tisch. Und das ist ja der Tisch, so wie David es sagt, Psalm 23. Du deckst mir einen Tisch, und das ist das Besondere, im Angesicht meiner Feinde. Glaube, dass du inmitten deiner Herausforderung, der du stehst, in den Angriffen, die du vielleicht erlebst, durch Menschen, vielleicht, dass du dich angefochten fühlst, angeschossen fühlst, gedanklich, emotional, wie auch immer, glaube, während du zu diesem Tisch kommst, dass Gott hier einen Ort bereitet hat, die Kraft der Erlösung, die dir die Fähigkeit gibt, mitten in der Gegenwart der Feinde mit Jesus zu kommen.
Walking around these walls, I thought by now they'd fall, but you have never failed me yet. Waiting for change to come, knowing the battle's won, for you have never